Ist dieser Job überhaupt zu bewältigen? Hat der überhaupt einen Sinn? Braucht es überhaupt einen Datenschutzbeauftragten in einer Zeit, wo die Datenkraken uns umarmen, uns umgarnen, wir freiwillig unsere Daten rausgeben, unsere Handys die besten Abhörgeräte sind und im Grunde Datensicherheit überhaupt noch möglich ist? Das frage ich einen Mann, der diesen Job machen muss oder vielleicht auch machen will und ihn vielleicht auch gern macht. Die Rede ist von Tino Melzer, er ist der Landesdatenschutzbeauftragte. Hallo Herr Melzer.
Hallo, ich grüße Sie.
Das ist doch ein Wahnsinn in diesen Tagen, oder? Es werden überall Daten gesammelt und Datenschutz, ist das überhaupt noch zu gewährleisten? Können Sie überhaupt noch Ihren Job seriös machen?
Ja, also grundsätzlich ist der Job sogar gefragter denn je sozusagen, weil Sie haben es ja erwähnt, es ist immer mehr Digitalisierung, es sind immer neue Geschäftsmodelle, es sind immer auch neue technische Überraschungen, die entstehen und denn je ist das Amt gefragt, um sozusagen die Grundrechte im Rahmen dieser Digitallandschaft natürlich auch aufrechtzuerhalten, also insbesondere das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das verbirgt sich hinter Datenschutz. Es ist auch in der Landesverfassung Thüringen geregelt. Das ist eine der wenigen Bundesländer, die das haben. Aber ich gebe Ihnen recht, die Aufgabenstellungen sind enorm geworden. Die Digitalisierungszüge fahren los. Es gibt Äußerungen auch der Landesregierung. Stichwort letzte Woche, alles in eine App. Das ist ein großes Arbeitsprogramm. Aber ich habe Spaß an der Sache und stehe dem eben auch offen gegenüber. Aber Sie haben recht, es kommt sehr, sehr viel aus allen Ecken.
In den dunkelsten Stunden, wenn Sie abends mal, ich weiß nicht, ob Sie ins Kissen weinen oder wie Sie Ihren Frust irgendwie ablassen, was Sie da für Strategien haben, zweifeln Sie da dennoch, weil Sie müssen ja mit einer, sind ja alle gegen Sie. Also ungewollt natürlich, die Privatmenschen, die sorglos mit den Daten umgehen, die Landesregierung, Sie müssen ja alles überwachen. Sie sind ja der Spielverderber, der Typ, der immer den Finger hebt und sagt, aber Leute, entschuldigen mal, gibt es Momente, wo Sie zweifeln und die sagen, das ist doch alles gar nicht mehr zu schaffen mit so einer Behörde. Wir sind doch nur noch Makulatur. Zweifeln Sie auch manchmal?
Nein, also die Zweifel habe ich weniger. Ich habe natürlich die Realität, dass ich mit Fragestellungen zu tun habe, die sich aus dem gallischen Dorf Thüringen heraus nicht lösen lassen werden. Das ist eindeutig. Also wenn ich in die großen Diskussionspakete der letzten Jahre schaue, Microsoft zum Beispiel im Einsatz, auch in der Landesverwaltung, da kann man natürlich als Thüringer Landesdatenschutzbeauftragter seine Kontrollrechte und seine Beratungsrechte natürlich auch ausleben. Aber das Hauptproblem dahinter, also die Verklammerung mit großen Tech-Companies, global gesehen, schwerpunktmäßig aus den USA, so freiwillig, das ist natürlich eine Herausforderung. Und da müssen Sie den Einzelkämpfermodus ausschalten, eben konzentriert sozusagen auch mit der Datenschutzkonferenz, also dem föderativen System, in dem ich mit drinnen bin, aber auf europäisch denken. Und Sie haben es ja jetzt erlebt, in den letzten Monaten ist das Thema digitale Souveränität nicht aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Nein, nein, das war es davor auch schon. Aber es hat einfach nochmal einen ganz neuen Drive bekommen. Und mir hilft es dann beim Einschlafen, wenn ich entdecke, okay, dass wir über diese Themen einfach auch diskutieren und dass wir das nicht einfach durchlaufen lassen, sondern auch unbequeme Fragen stellen. Manchmal hat sich das jetzt so der Eindruck erstellt, als wenn es ein bisschen auch ein Kulturkampf wäre, so zwischen, ich sage jetzt mal vorsichtig, den USA. Das liegt natürlich auch in Äußerungen der US-Administration ab Februar. Da wird einfach rausgeknallt und dann nachgedacht. Ich bin da aber auch relativ ruhig, weil man muss sich das wirklich dann auch im Original mal anschauen, was dann so im Ergebnis auch bei rauskommt. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt darauf ankommt sogar, erst recht mit Augenmaß, mit Verhältnismäßigkeitsansätzen durch die Digitalisierung oder die Digitalisierung sich genau anzuschauen und Sie haben es erwähnt, Bürgerinnen und Bürger im Freistaat zu begleiten, zu beraten, aber eben auch, wo rote Linien überschritten werden, dort auch entsprechend auch vorzugehen. Und da habe ich Möglichkeiten mit Verwaltungsverfahren, Bußgeldverfahren.
Zu den Werkzeugen, zu den Skalpellen oder Hammern oder Äxten kommen wir dann nochmal. Trotzdem nochmal, Ihre Aufgabe ist es ja, Ihr Job ist es ja zu mahnen, unbequeme Fragen zu stellen, genau. Nicht den Good Guy zu spielen, sondern Sie müssen ja wirklich in die Wunde reinhacken oder Salz reinstreuen und auch aufklären, deswegen sind Sie ja auch hier. Wir stellen mal die grundsätzliche Frage. Sie sind ja auch Vater von vielen Kindern, denen müssen Sie ja irgendwann erklären, was macht der Vati, der Papa? Sagen die Papa oder Vati?
Papa, Paps oder Paps. Oder der eine versucht es gerade mit dem Vornamen, das versuche ich mal wieder abzutrainieren,
das klingt komisch. Das klingt ganz komisch. Ja, also wenn Sie Ihren Kindern irgendwann mal, dann ist er in einem Alter, was macht der Papa überhaupt, der Paps da überhaupt, was ist denn Datenschutz? Während Sie am Smartphone da irgendwie Ihr Zeug preisgeben, erklären Sie mir doch bitte mal, wie für einen kleinen Jungen, warum Datenschutz, was das überhaupt bedeutet, warum das wichtig ist?
Das ist ein guter Punkt, weil ich tatsächlich hier auch im Nachgang einen Termin habe an einer Grundschule, wo ich sozusagen ein Grundschulkonzept entwickeln möchte, weil ich das Gefühl, also der TLFDI geht auch raus in die Fläche, in die Schulen. TLFDI ist die amtliche
Abkürzung. Die kriegen das aber souverän hin, TLFDI.
Ist die Abkürzung. Das ist die Abkürzung dafür. Und da sind Schulen insbesondere und Jugendliche und Kinder natürlich auch in meinem Hauptfokus. Das ist eine sehr, sehr vulnerable Gruppe, die...
Also vulnerable heißt, die sind anfällig für, die muss man beschützen.
Genau, die sind in einem Kosmos von Schule unterwegs, wo sie im Sozialleben ganz viel zu tun haben, wo es natürlich darum geht, über Endgeräte, Technik, wer hat das schönste, neueste Telefon, was kann ich? Ich bin ja auch Vorsitzender des Arbeitskreises Schulen und Bildung in Deutschland im Bereich des Datenschutzes und habe dort natürlich auch viele Fragestellungen. Und wenn ich meinen Kindern das erkläre, ich versuche sogar, vielleicht besteht auch eine Möglichkeit, dieses Interview zu hören, versuche ich das einfach anhand dessen, was wir an Erfahrungen machen. Also wenn wir zum Beispiel YouTube mal angemacht haben und dann irgendein Lied Hoppelhase Hans oder sowas uns raussuchen und uns hinterher fragen, warum kommt das wieder in der Vorschau, warum wird das wieder angezeigt, dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, wo ich meinen Kindern erklären kann, ja, da sammelt man Daten, Algorithmen, das sind so Zahlen, Nullen und Einsen, die schreiben dann sowas auf für sich und die wollen sozusagen Angebote machen, die wollen aber auch Informationen vielleicht haben und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Das ist natürlich vom Alter abhängig.
Ja, dann sagen wir mal, ich bin der 12-jährige Carsten, der diskutiert mit, ich will, wieso, was soll das? Ich mach doch mal was, ich brauche keinen Datenschutz. Ist doch alles cool, ist doch alles okay. Wie würden Sie dem 12-jährigen Carsten erklären, dass es politisch wichtig ist, dass Privatsphäre wichtig ist? Wieso Privatsphäre? Ich mache meine Tür zu. Was bedeutet Privatsphäre? Können Sie mir das erklären?
Genau, ich würde das ist vielleicht ein guter Hinweis. Carsten, Privatsphäre würde ich wahrscheinlich beginnen mit seinem Zimmer. Dein Spielzeug, deine Sachen, das ist in deinem Zimmer. Das ist deine Close Box. Das ist das, was du auch schützen möchtest, vielleicht auch gegenüber Eltern oder.
Ich will nicht, dass der Papst
in das Zeit reinkommt. Ich will nicht, dass der Papst mein Bild jetzt hier sieht, weil ich das jetzt so gemalt habe. Und das ist wirklich ein gutes Beispiel. Und so könnte man das sozusagen auch erklären, dass es in der Schule Daten gibt oder wenn man mit dem Handy eben surft, Seiten aufruft, dass an verschiedenen Stellen schon Daten erfasst werden. Und der Hintergrund ist natürlich, dass man mit Daten, ja, was möchte man mit Daten machen? Und mit Daten möchte man aus der einen Perspektive kommerzielle Aktivitäten machen. Das heißt, vielleicht möchte man mir dann sagen, das Spielzeug ist besser als das Spielzeug. Also es gibt so verschiedene Ansatzpunkte. Ist ein bisschen altersabhängig davon. Ein 12-Jährigen auf dem Schulhof, der mit dem Telefon swipet wie ein Weltmeister, den brauche ich jetzt nichts mehr über Haptik erklären. Da muss ich ganz anders rangehen sozusagen. Aber ich bin dann stark beeindruckt von auch einer Berichterstattung in den letzten 2 Wochen. Ich glaube aus dem Süden Thüringens, da ging es um einen Sportverein und um, sagen wir mal, Kommunikationsverhalten, was wohl übergriffig gewesen sein dürfte. Und das ist, glaube ich, eine 10-Jährige oder eine 11-Jährige. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das geht früh los. Und auch zu erklären, was ist für dich, was musst du deinen Leuten sagen und was musst du Leuten nicht sagen?
Also das heißt, ich spiele Roblox, also ich bin ja ständig, wir reden miteinander und ich dattel jetzt nebenbei noch, spiele ich jetzt noch am Handy rum, was ich natürlich total nervt, weil es unhöflich ist, aber ich mach's halt und da habe ich Chats. Ich kann da mit Leuten chatten und dann nimmt da jemand Kontakt auf und so.
Genau. Auch cool. Und der fragt dann vielleicht auch was und wo wohnst du? Also es gibt ja verschiedene Arten, etwas herauszufinden. Für mich ist am Ende des Tages ganz zentral und das ist eine Frage auch des Alters natürlich, wenn ich jemand auch in Beratung habe oder Schulenberatung habe, ich bin da kein Paternalist. Wenn Kids entscheiden, das ist der Weg nach vorne sozusagen. Social Media will man machen, TikTok und was auch immer, dann ist das auch fein für mich. Ich sitze in der Mitte. Ich will eigentlich über gewisse Gefahren beziehungsweise informieren. Und eine dieser zentralen Themen, gerade für die Kinder, für die Kids, ist Profilbildung. Das heißt also, jemand, der jetzt agiert als 12-Jähriger, 13-Jähriger, ist vielleicht mit 25 ganz anders drauf und sieht Dinge moralisch, ethisch auch anders im Leben. Und da sehe ich einfach auch Gefahren, dass ihm Dinge aus der Kindheit, auch aus der Schulzeit vielleicht nochmal auf die Beine fallen. Hier, da hast du doch mal. Oder eben zielgerichtet auch manipulativen Techniken ausgesetzt, wo es eben um kommerzielle Themen dann geht.
Mhm. Ja? Das heißt, zu verstehen, dass Leute immer kommerzielle Interessen haben und überhaupt Interessen haben, politische sind, also jemand hat immer Interessen. Es gibt nicht jemand, der es einfach was so hergibt. Nichts ist umsonst, könnte man das sagen?
Ja, also die Diskussion wird ja gerade auch noch geführt über, ob ich zum Beispiel auf Online-Zeitung einwillige oder ob ich einen Account anlege. Also das ist auch noch nicht zu Ende. Die wird gerade auch europäisch geführt in dem Bereich. Ja, also so kann man das, so kann man das sagen, genau.
Es ist ja nicht nur eine moralische Frage, sondern eine rechtliche Frage, auch zu sagen, ich habe bestimmte Rechte und es gibt Grenzen. Wo sind denn diese roten Linien, von denen Sie gesprochen haben? Wo Sie, also hier, da hört mein Verständnis auf, hier ist einfach eine rote Linie. Hier ist die Privatsphäre verletzt und hier werden Gesetze gebrochen.
Also die grundsätzliche rote Linie ist keine Verarbeitung ohne eine Rechtsgrundlage. Und das ist unabhängig davon, ob wir über öffentliche Stellen, das ist der Staat, das ist auch eine Polizei, das ist ein Amt sozusagen, und nicht öffentliche Stellen, das ist der Rest, das sind Vereine, das sind
keine Verarbeitung ohne Einwilligung.
Ohne eine Rechtsgrundlage.
Warum ist das ohne Rechtsgrundlage?
Eine Einwilligung ist, weil das so dogmatisch vorgesehen ist, weil ich sozusagen Herr meiner Daten sein soll. Also ich soll das entscheiden, weil ich sozusagen für mich selber entscheide, ob ich jetzt jemand mitteilen möchte, dass ich ein kaputtes Bein habe oder dass ich schulisch das nicht wirklich gut kann. Das soll mir selbst als Mensch in unserem Bereich überlassen werden. Und das fördert vom Ergebnis her auch Meinungsfreiheit, denn wenn ich frei reden darf, kann ich mich frei entscheiden, dann kann ich das, was im Grundgesetz sozusagen aufgenommen ist, natürlich auch maximal ausleben.
Nochmal, ich spiele jetzt nochmal Carsten den Nichtchecker, weil ich sage, ach Mensch, Tino, ich habe da nichts zu verbergen. Lass mich doch machen. Das ist doch alles. Warum ist die Privatsphäre und die Informationsautonomie, dass ich selbst entscheide, warum ist das so wichtig?
Genau, weil auf der anderen Seite eben Risikogruppen entstehen und Risikobereiche da sind und sie im Endeffekt sozusagen für sich die Autonomie über ihre Daten haben sollen. Und wenn jemand zum Staat geht und dort einen Antrag stellt, dann ist das natürlich, dann frage ich nicht in der Verwaltung, dann muss ich es ja verarbeiten. Sonst komme ich nicht zum Ziel. Wenn Sie aber jetzt irgendwo von irgendjemandem auf der Straße, wollen Sie mal unterschreiben oder sowas, da geht es ja dann schon los. Ja. Vom Ergebnis her hat die Geschichte, das ist in Deutschland ja eine Rechtsausformung bis zum Volkszählungsurteil gezeigt, es gibt natürlich ein großes Missbrauchspotenzial in diesen Bereichen. Und dieses Missbrauchspotenzial ist jetzt nicht erst seit 2 Jahren mit ChatGPT um die Ecke gebogen. Nein, das gibt es natürlich auch davor. Und deswegen gibt es dieses Dogma, keine Verarbeitung ohne Rechtsgrundlage, weil ich entscheide über meine Daten, warum, weshalb das jetzt verarbeitet werden soll, wenn es eben keine, ich sage jetzt mal, gesetzlichen Tatbestände geht, wo es gar nicht anders geht, als es zu verarbeiten.
Ja. Das ist dann so. Also können wir mal großphilosophisch sagen, oder gesellschaftspolitisch, es ist eine Errungenschaft der Moderne, ein Zuhause zu haben, was unantastbar ist, dass da nicht einfach jemand reinkommen kann. Also die Polizei kann nicht einfach kommen oder irgendjemand. Die brauchen Durchsuchungsbefehl. Ich habe mein Zuhause, ist mein Schutzraum, ist meine Privatsphäre und das Private. Das gibt es ja auch noch nicht so lange. Das ist ja eine Errungenschaft. Und könnte man das übertragen auch auf die Daten? Ja. Sagen, das ist meine Datenprivatsphäre.
Genau.
Die ist elementar wichtig für eine moderne, für eine aufgeklärte, für eine zivilisatorische Gesellschaft.
Genau.
Ein Menschenrecht, oder?
Ja.
Ist es jetzt so
dogmatisch kann man da noch 3 Stunden, aber es geht in die Richtung, die ich absolut unterstützen kann. Und für mich ist das so, dass wir sind in einer digitalen Welt und wir haben dieses Grundrecht und das Datenschutzrecht sozusagen hat die Leitplanken für unser digitales Leben auch. Also wenn es keinen Schutzmechanismus geben würde und ich schreibe jetzt irgendwas im Netz rein und dann nimmt sich ein Dritter einfach, knallt sonst wohin und ich bekomme dann plötzlich keinen Beruf oder kein Jobangebot oder das wird mir abgelehnt.
Nur weil wir bei den Tieren
dann merke ich doch, dann hat es seinen Einschlag. Und manchmal merkt man Dinge auch gar nicht. Also wir haben zum Beispiel eine Regelung in der Datenschutzgrundverordnung, das ist das entsprechende materielle Recht dazu, das Verbot der automatisierten Einzelfallentscheidung. Also dass kein Roboter oder kein Computer einfach, wenn ich einen Antrag irgendwo rein, ein Kredithaus baue, ich brauche das, weil ich sonst nicht mal klarkomme in den Kinderzimmern, und irgendein Computer, ohne mich jemals gesehen zu haben, sagt einfach nein oder sowas irgendwie. Oder ich habe das jetzt auch im Bewerbungsverfahren, da wird eine automatische Vorsortierung durchgeführt, ohne dass ein Mensch nochmal drauf schaut. Das ist nicht in Ordnung, das ist illegal sozusagen, das ist rechtswidrig. Wenn die Tatbestände in Voraussetzung auch eine Einwilligung, das kann man da machen, aber in der Regel ist das auch nicht wirksam. Und das sind, ich will damit sagen, die neue Welt hat natürlich auch neue Technologien mitgebracht. Die Datenverarbeitung ist nicht mehr mit einem 56K-Modem zu stemmen, sondern das geht ratzfatz. Und wenn ich mir anschaue, Skalierbarkeit, Performance, ChatGPT der letzten 3 Jahre, hätte ich nicht gedacht, dass wir da wirklich auch technisch schon hinlaufen. Das ist dann passiert. damit haben wir jetzt zu tun. Aber es geht von all dem natürlich, es geht eine Gefahr mit aus, es gibt Missbrauchsmöglichkeiten, es gibt Möglichkeiten, ganze Biografien zu kopieren für sich. Ich habe da jemanden getroffen im Mai, das ist auch bekannt, dieser Sachverhalt, im Kontext auch Copilot und ChatGPT. Das hat wirklich bei dem sein Leben einmal gedreht. Und das ist Journalist. Der Journalist hat berichtet aus, ich glaube, aus der Tübinger Ecke über Strafverfahren, auch im Kontext sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern. Muss man ja auch aufklären, also da sehe ich jetzt auch kein Problem. Aber es wird halt in einer Berichterstattung ja der Täter nicht genannt, der Name nicht, sondern der Richter vielleicht noch und eben der Reporter, der da war, der sich das Urteil oder die, das Gerichtsverfahren angeschaut hat. Und der ist zum Täter gemacht worden. Und er hat jetzt 2 Jahre versucht, gegen die großen Tech-Konzerne anzulaufen.
Das ist der Täter gemacht worden, wie?
Indem einfach die Eingabe, also zum Beispiel, wenn ich dann bei ChatGPT oder Copilot den Namen eingegeben habe,
die KI
ist dort hat rausgekommen, dass er nicht der Reporter ist, der über den Fall berichtet hat. Nein,
die KI
er ist der Täter. Ja, es ist nicht nachvollziehbar derzeit und das ist eine dieser Problemzonen von KI, dass wir irgendwann in eine Blackbox-Ebene kommen. Und dass es dann umso wichtiger natürlich auch ist, so etwas zu berichtigen, zu löschen, zu ändern. Ja. Und da geht das nächste Problem los. Also denn das ist bei KI.
Ist keine Suchmaschine.
Ist es bisweilen nicht umsetzbar. Und man hat dann auch, der Richter ist da auch in diese Situation reingeraten, weil auch der namentlich genannt wurde. Und was ich dann wirklich extrem fand, dass dann die KI, die hat das den Fall immer größer gemacht, der ist dann auch noch ausgebrochen aus dem Maßregelvollzug und irgendwas. Und KI hat dann auch ein emotionales Statement abgegeben und hat sozusagen, wenn man diesen Ausgabeprompt, dieser Mann, das ist ein, so nach dem Motto jetzt freigesprochen, das ist eine Schande, dass der Kinder hat, weil er ist ja verurteilt, er darf keine Kinder haben sozusagen. Also da wird alles zusammengewürfelt. Ich habe dem, wenn man dem zuhört, der macht das sehr formal in seinem Vortrag, aber irgendwann kommt das Emotionale, weil er hat berichtet, wie dann seine Kinder angerufen haben und gesagt, du, was steht denn hier in der Zeitung über dich? Was muss ich denn dazu wissen? Und das ist ein Beispiel von einigen jetzt immer mehr werdenden, wo man sagt, okay, da täte es gut, dass die KI, dass wir uns das wirklich ganz genau anschauen und eben auch Modelle dazu entwickeln im Umgang mit betroffenen Rechten. Das ist die zweite wichtige Seite im Datenschutz. Die Rechtsgrundlagen und wenn mal etwas ist, beziehungsweise hat der Bürger, die Bürgerin eben auch Rechte, betroffenen Rechte, die sind sehr groß geworden. Das lebt man auch, das ist mein Eindruck. Das hat zu einer Emanzipation geführt auf dem Gebiet und das ist, gilt halt auch umzusetzen. Und wenn das nicht umgesetzt wird, dann meldet man sich bei mir mit einer Beschwerde und ich gehe dann raus
sozusagen. Wichtiger Punkt. Wir haben über die Bonität gesprochen, also wenn dann eine KI dich aussucht und du dann kein Kredit mehr bekommst, kann das dein Leben
absolut
auf die Beine stellen. Ja. Ungefragt wurden die KI-Modelle trainiert mit Daten, die gigantisch sind. Ungefragt von Kunst, Kultur, Musik, sämtliche Texte, Bücher, alles was online verfügbar ist, wurde aufgesaugt und gefüttert, wahrscheinlich ohne jegliche Rechtsgrundlage, oder? Lässt sich nicht mehr nachvollziehen?
Ja, das kommt auch erstmal darauf an, ob wir dann auch beim Füttern, also beim Trainieren, und da gebe ich Ihnen recht, das ist gerade noch eine sehr zentrale Problemzone, weil sie natürlich, wenn die Dinger laufen sollen, die müssen ja gefüttert werden mit irgendwas. Und da ist natürlich ein starkes Interesse auch dieser beteiligten Unternehmen, diese Information zu bekommen, weil das ja sehr viel, ich sage jetzt mal monetär gesehen, auch einen gewissen Wert eben hat. Aber das Problem sehe ich eben mit dabei, dass sie sozusagen, Sie haben es beschrieben, Crawling betreiben, also abfischen das Netz. Und da können wir davon ausgehen, dass ein Großteil derzeit rechtswidrig sein dürfte. Man versuchte es ja im Mai, ich habe mich ja auch über eine Pressemitteilung hier in Tönn geäußert, Stichwort Meta, Facebook, Co., die haben ja dann auch im Mai angefangen, wenn ihr nicht widersprecht, fließen eure Daten in den KI-Trainingssatz mit rein. Ich habe dann entsprechend hier Hinweise erteilt im Freistaat, auch gegenüber dem Staat sozusagen, dass ich das nicht zwingend für gut erachte, dass das passiert. Ich weiß jetzt nicht, was und wie viele Widersprüche auch tatsächlich rausgegangen sind. Werden wir uns am kommenden Wochenende mal bei einer Klausurtagung noch mit beschäftigen. Ich habe aber schon den Eindruck, dass Leute das, wenn sie es zur Kenntnis genommen haben, dort auch gehandelt haben. Und Sie sagen es, Training ist derzeit das Thema. Die Dinger wachsen. Auch dafür brauchen Sie eine Rechtsgrundlage. Da hat es, ich sage jetzt mal, die Privatwirtschaft, die nicht öffentlichen Stellen, relativ einfacher als jetzt der Staat. Der muss die Rechtsgrundlage noch schaffen. Das wäre dann 6F, berechtigtes Interesse. Aber es geht dann ins Detail. Also wenn Sie dort Gesundheitsdaten drin haben, Melzer trägt eine Brille, das wäre jetzt noch am Rande, aber wenn man sagt, hier Blutdruck ist das und das von dem, dann haben wir ein Gesundheitsdatum, das heißt nochmal eine doppelte oder eine erhöhte Schutzfunktion, und das Training ist aus meiner Sicht derzeit hochproblematisch.
Das ist ein Riesending, also ein illegaler Datenklau, könnte man sagen, lässt sich wahrscheinlich auch nicht mehr zurückdrehen. Ja, in der EU wird ja über den EIG diskutiert, ja. Da gibt es ja Überschneidungen zwischen diesem Gesetz und der deutschen Datenschutzgrundverordnung. Komplexes Thema, wo mir der Kopf raucht. Ihnen auch?
Ja, ganz direkt geantwortet. Also wir stehen im Bereich der Digitalrechtsgebung der EU, im Verhältnis auch zur DSGVO, ich glaube bei 470 Artikeln, die das ganze Zeug da regeln wollen, und ungefähr 950 Erwägungsgründe. Und oft haben wir das Problem, das nennt sich das Interplay, wie funktioniert das eine eigentlich mit dem anderen?
Und Interplay heißt
das. Ja, ich nenne das jetzt mal, so wird es europäisch diskutiert. Also man kann auch sagen, die Kohärenz oder die Abhängigkeiten. Und wir haben es in der wir haben die KI-Verordnung, die regelt diesen ganz KI-spezifischen Problemkreis. Sobald KI Personenbezug aufweist oder personenbezogene Daten verarbeitet werden, kommt dazu, das ist der Artikel 2 Absatz 7, die DSGVO, die bleibt unberührt. Das heißt, selbst wenn über die KI-Verordnung dort die Hürde genommen ist, ist zulässig, kannst du theoretisch einsetzen.
Die Lobbyisten haben gut gearbeitet.
Muss man in das andere Recht nochmal reinspringen und sagen, okay, was machen wir an der Stelle? Und das formt sich gerade und hat dann auch schon den ersten Rückläufer, dass man sagt, ja, können wir dann wirklich löschen? Wie umfangreich wird dann gelöscht und ist das umsetzbar oder müssen wir andere Modelle, Korrekturmodelle einführen, müssen wir Feintuning betreiben an den Stellen? Also da ist viel Diskussion gerade.
Also manchmal denke ich ja, eigentlich müssen wir alles auf Null setzen, die müssten die ganzen Modelle löschen und dann datenschutzkonform trainieren. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die Macht der Tech-Unternehmen so groß ist.
Also das wird wahrscheinlich, die argumentieren natürlich auch anders, das muss ich Ihnen einfach hier so offen formulieren. Die haben große Kanzleien, die ganz anders argumentieren.
Die haben eine Riesenarmee an Juristen.
Ja, so kann man das sagen. Das sind Geschäftsmodelle. Ist einfach, mir geht es auch gar nicht, deren ein spezifisches Geschäftsmodell im Staat Illinois kaputt zu machen. Das ist gar nicht mein Ziel, sondern ich möchte einfach, dass das Recht eingehalten wird. Und dieses Recht haben wir uns mit unseren Werten in Europa und unserer Ethik, Moral zusammen erarbeitet und erdacht, haben dann mit der DSGVO etwas an den Staat gebracht, um ja unseren europäischen Gedanken auszuleben, dass ich in Frankreich dieselben Rechte wahrnehme wie in Portugal, in Tschechien, in Deutschland. Das finde ich eine super, ich bin ein vollkommen überzeugter Europäer, finde ich eine super Sache.
Errungenschaft,
ne? Und das heißt, also auch wenn ich eine Hotelbuchung habe auf Mallorca, dann weiß ich ungefähr, wie das jetzt läuft und nicht läuft, etc. Und wir haben auch eine Situation gehabt, wo sich auch die USA in seiner Ausrichtung angleicht. Sie müssen wissen, die USA hat kein zentrales Datenschutzrecht, sondern das ist wieder in den Federal States unterwegs. Ach. Und Kalifornien, das ist das Interessante dabei, Kalifornien hatte sich 2018, 2019 auch aufgemacht, neues Datenschutzrecht auf die Bahn zu bringen und hat sich sehr, sehr stark an der DSGVO orientiert, weil sie gesagt haben, Mensch, das ist doch viel einfacher, einen globalen Standard, der auch ethisch für uns vertretbar ist, mitzunehmen. Unsere Geschäftsmodelle können wir da weiter. Gut, wir haben ein bisschen mehr zu schreiben. Folge der US-Administration ist, I put my axes in Texas and went down to Tennessee. Also einige Companies, die dann da wirklich aus dem kalifornischen Recht abgezogen werden, jetzt nach Texas, weil das ist eine andere Rechtsausformung da im Datenschutz. Das ist so, was man im Hintergrund und als die LFD natürlich auch noch einschätzen muss.
Wir könnten Kalifornien mit in die EU aufnehmen.
Das wäre vielleicht ein Weg. Aber die haben einfach mitmachen wollen. Und wir haben versucht, mit der DSGVO auch ein Segment für den Binnenmarkt auf die Beine zu stellen, dass auch Wirtschaft laufen kann. Also Sie haben es ja vorhin eingangs auch erwähnt, Daten, monetär, das gab ja früher diesen geflügelten Satz, das Gold des 21. Jahrhunderts etc. etc. Es gibt verschiedene Perspektiven. Wenn ich mir die Perspektive anschaue, Krebsfrüherkennung, ist das jetzt für mich keine monetäre Komponente, ne? Radiologie oder sowas oder im onkologischen Bereich, wo KI, wo
darf da, nicht.
Wo das gut ankommt auch, da geht es natürlich erstmal um andere Dinge. Aufklärung, Situation, Entdeckung und nicht, was kann ich jetzt noch irgendwie verkaufen oder nicht oder sowas.
Wobei die Krankenhauskonzerne und die Pharmaindustrie, das sind ja auch nicht gerade die Heil.
Also ja, aber da kann ich, also es gibt natürlich auch dort wilde Bewegungen, ist klar, aber da kann ich Ihnen sagen.
denen auch auf die Finger schauen?
Also ich habe jetzt keine Krankenkassen hier in meiner Zuständigkeit. Krankenhäuser in Thüringen, die sind in anderen Bundesländern oder auf Bundesebene. Aber ich habe natürlich Krankenhäusern und die, wenn dort Themen sind, schaue ich denen selbstverständlich mit auf die Finger. Habe aber auch eben mit Amtsantritt das Credo herausgegeben, dass ich gerne auch frühzeitig in Beratung einfach eingebunden werden möchte. Da kann man die Probleme, die man sieht, die wir sehen, mit denen wir uns den ganzen Tag beschäftigen. Und ich habe einen ganz wunderbaren Technikreferat. Also als Jurist komme ich ja irgendwann an den Punkt, dass ich das auch technisch bewerten lassen muss oder mir genau anschauen muss. Und unser Ziel oder mein Ziel ist in dieser Beratung eben frühzeitig Informationen, Weichenstellung mitzugeben, dass man gewisse Dinge gar nicht erst datenschutzrechtlich problematisch auslöst. Das ist doch viel, viel besser so gedacht. Ich gebe mir mal ein Beispiel, was mich umtreibt. Warum muss ich denn KI, wenn ich jetzt KI in der Schule, warum muss ich immer meinen Namen dafür benutzen, wenn ich wissen will, wann ist Weimar gegründet worden? Mhm. Ich muss also gar nicht immer Personenbezug haben oder meinen Namen oder andere Daten. Ich kann das Ding auch anders gestalten sozusagen bis zu einem gewissen Punkt. Und darüber also
wie ein Buch, das Buch weiß auch nicht, wer das gerade liest.
So ist das ganz gut beschrieben. Ich nenne das so Datenschutzfitness. Also da gibt es natürlich noch eine technische Komponente, wer dann so ein Account. Aber ich muss bisweilen gar nicht zwingend immer Vollprogramm fahren in den Datenverarbeitung, sondern ich kann mich auch natürlich bis zu einem gewissen Punkt auch als Nutzer ein bisschen abschotten. Aber es ist eine Frage auch, wie man das gerne nutzt.
Jetzt die Grundsatzfrage. Ist das, also es ist ja wie beim Konsum. Es gibt den moralischen Konsum und sagen, wir haben all die Verantwortung und müssen das alles irgendwie regeln. Und die anderen, die sagen, das muss strukturell geregelt werden. Das muss gesetzlich geregelt werden. Wie ist es bei dem Datenschutz? Bringt es was, nur auf die persönliche Verantwortung zu pochen? Oder müssen wir es strukturell, gesetzlich, juristisch regeln?
Also ich bin davon überzeugt, dass wir schon Leitplanken brauchen. Das entspricht also dem strukturellen Gedanken.
Dürfen Sie sich aufs Individuum abschieben, sagen
Sie? Das finde ich an der Stelle schwierig. Das hat aber auch den Vorteil, dass Sie für alle Beteiligten Rechtssicherheit liefern. Mhm. Also die DSGVO ist ein Riesenapparat. Ich bin auch davon überzeugt, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also da sind auch Evaluierungen und da kann man auch ganz offen mal fragen, warum jetzt der Ehrenamtsverein sich 10 Stunden in der Woche damit beschäftigen muss, mit datenschutzrechtlichen Fragen oder eben das neue Hoffest plant für die Kinder in der Straße sozusagen. Also das sind so verschiedene Bereiche dabei. Aber ich denke, wir brauchen einen Regulierungsweg. Das ist, also hat sich auch der Gesetzgeber dafür entschieden. Man muss natürlich bei der Regulierung die Tatbestände, das reale Leben, was da stattfindet, auch abbilden. Sonst ist das Gesetz vielleicht schon überholt und man ist dann mit KI schon unterwegs oder was nach KI kommen könnte. Nur eine Selbstverpflichtung, das mag in Teilbereichen funktionieren. Es gibt dann auch Möglichkeiten, dass sich eben auch, zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, Pharmaunternehmen zu so sogenannten Kodex zusammenschließen, also eigene Regeln nochmal aufstellen. Das wird derzeit in Europa, weil es auch sehr komplex ist, zu wenig genutzt.
Warum machen die das freiwillig?
Die machen das, es gibt Ideen, die machen das freiwillig natürlich auch mit einem riesen Team dahinter, um für sich einfach auch eine Beweglichkeit herzustellen. Um
zu verhindern, dass es gesetzlich reguliert wird.
Ja, es ist sicherlich der Gedanke mit dabei. Das sind aber dann eher Lobbyistenbriefe, die es davor gibt. Nein, eher, weil man erkannt hat, dass die DSGVO 2017, 2018 ist es scharf gegangen. Und seitdem, jetzt haben wir 2025, arbeiten wir an der Auslegung des EuGH, also des obersten europäischen Gerichtshofs, knallt da jeden Tag ungefähr eine neue Entscheidung in einer neuen Dimension raus. Es war auch klar, dass sich dieses Recht ausformt. Das sind sehr, sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Wenn Sie sich den Rechtstext mal abends bei einem Wein mal durchlesen wollen, das ist abstrakt hoch 12 sozusagen. Und aber es müssen Endanwender nutzen können und Leute, die nicht IT studiert haben oder Recht noch dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass man das Ganze natürlich auch für alle Anwender klar zur Nutzung bereithält.
Das habe ich gerade im Film, dass Sie bei Rotwein, oder was trinken Sie, Weißwein oder Rotwein?
Wenn, dann bin ich mal ein Weißweintrinker.
Weißwein, da sitzen Sie beim Weißwein und lesen so Gesetzestexte oder was?
Ja, ich habe abstrakte Hobbys. Also das ist einfach für mich.
Arbeit jetzt. Das kann man nicht zu Hause machen.
Ich bin 24x7 im Dienst sozusagen und mich fasziniert das Thema Datenschutz wirklich und auch Digitalisierung. Dafür brenne ich. Das ist das, wo ich mich selber auch als im Beruf zu Hause finde, und Sie werden es wissen, wenn man den Beruf gerne macht, dann ist man auch bereit, auch mal auf was zu lesen. Nein, das gehört aber mit dazu, und die Erwartungshaltung ist ja in meine Richtung, ob das jetzt Staat ist oder auch nicht öffentliche Stellen, nicht Nein, sondern eher Lösungskorridore zu finden. Also wir haben spannende Fragen einfach. Wir haben Möglichkeiten, unser Leben auch durch Digitalisierungsthemen zu verbessern, auch in der Lebensqualität. Gleichzeitig haben wir neue Probleme. Wir haben zum Beispiel den Bereich Fake News. Wir haben den Bereich Social Engineering. Ich hätte mir vor 3 Jahren noch eingebildet, dass ich ein KI-erzeugtes Bild von einem echten Bild anhand von Körpermerkmalen, Altersflecken, Adern, was auch immer, irgendwie filtern. Kann ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr. Das ist nicht mehr möglich. Es sieht so original.
Ja, ich habe gerade so einen Dialog gespielt, auch um es mal zu testen. Also wird dann und Atmen, das heißt die Stimmen, die Videos, das ist schon ganz schwer, da muss man sich schon ganz schwer zu unterscheiden. Genau. Irgendwann kriegt man ein Gefühl dafür, weil es doch relativ kalt ist und so, aber es ist, wird immer schwieriger.
Und daran sehen Sie, dass es eben, und das ist jetzt nicht nur die nordkoreanische Hackergruppe, sondern auch andere Beteiligte, die sich schon aufgrund von Datenströmen, Datenmassen, ganze Excel-Tabellen da abziehen mit, was weiß ich, 3 Millionen Datensätzen von Fluggastpassagieren oder sowas. Also es gibt einfach eine Situation in dieser ganzen Digitalisierung, die möchte gerne die Digitalisierung für eigene Zwecke, für kriminelle Zwecke, für Missbrauchszwecke benutzen, es verkaufen, es einfach auch so eine Festplatte lahmlegen. Und wir haben jetzt in den letzten 2-3 Jahren gesehen, dass die IT-Angriffe, es geht nur noch in eine Richtung, nur noch nach oben sozusagen. Da werden ganze Stadtverwaltungen ein halbes Jahr platt gemacht. Da lebt dann, kann dieses öffentliche Leben eben auch nicht mehr so stattfinden. Das sind alles Zusatzkomponenten mit dabei. Sie wissen nicht im Endeffekt, wo Adressen hingelaufen sind. Es ist auch jetzt egal, ob das jetzt eine aufgrund der Gesamtfriedenslage auf dieser Welt ist. Es gab schon immer Hacker, die aus Motiven heraus Dinge gemacht haben. Aber das ist mein Eindruck, das geht gerade nur noch in eine Richtung. Das ist angreifbarer. Sie können viel, viel mehr noch einschleusen. Unbedacht mal auf den Link gedrückt. Das geht ganz schnell.
Was sich ja auch geändert hat, ist die schnelle Datenverarbeitung. Also selbst öffentlich zugängliche Daten, man sagt, das war schon immer öffentlich, warum sollte man das jetzt irgendwie verbergen? Gab schon immer Archive und Handelsregister und so weiter. Das alles zu verknüpfen, auch öffentlich zugängliche Daten und zu verarbeiten in einer Geschwindigkeit durch KI, ist doch auch eine neue Dimension,
oder? Ja. Also die Technik, die Skalierbarkeit und die Performance hat da extrem zugenommen. Also ich habe KI, speziell dieses Large Language Modell ChatGPT, vor, glaube ich, 4 Jahren habe ich dann die erste Berührung, und ich habe dann auch ein bisschen künstlerisch, musikalisch veranlagt, bin mir mal einen Text schreiben und habe gesagt, so, ich hätte ganz gerne einen Text in die Richtung Karat, Pudis, bitte aus dem Kosmos, stell mir eine schöne...
Was ist mit Berluck?
Meine Fehler. Wie kommt der Und oder der Molly Express, das Lied, was ich aus dem Urlaub mitgebracht habe nach Thüringen.
Reden wir jetzt von dem Molly Express, von dieser kleinen
Bahn? Ja, von dieser kleinen Bahn. Ja,
oh Gott, furchtbar. Ohrwürmer ist auch so ein Ding, da hätte ich gerne ein Mittel dagegen, Ohrwürmer rauszukriegen.
Ja, das müssen wir mit dem Gegenohrwurm arbeiten oder in den Wald laufen oder sowas. Ach, aber das ist mit dabei. Ja, nein, aber Sie haben recht, wir haben früher noch die Situation gehabt, wo Technik beherrschbar sein musste von Spezialisten. Und das haben wir heute nicht mehr.
Jetzt haben Sie nochmal zu dem Text, Sie haben vor 4 als erste Mal die Berührung, das war noch alles Hölzer und jetzt ist es
genau, schon... Genau, und da hat es einfach auch gedauert und da war auch es nicht so schnell, und jetzt merke ich mit der Eingabe, dann kommt dieser Chatbot, der gibt mir noch links, rechts Hinweise, das ist gigantisch. Also das, was dort aufgelaufen ist, ich bin jetzt nicht für Umweltpolitik zuständig in Thüringen, aber ich verfolge auch das, dass das natürlich eine ganz große Last sein wird, Rechenzentren klimaneutral oder überhaupt klimagerecht zu betreiben. Das ist schon der Wahnsinn. So eine Google-Anfrage, da haben wir noch vor 5-6 Jahren drüber ein bisschen gelacht, was das bedeutet, an Energie, die dort aufgerufen wird. Aber es ist so, dass die Technik, die ist bezahlbarer geworden. Sie haben Möglichkeiten, das zu nutzen, riesige Silos, riesige Datenmengen auszuwerten. Und das ist eben auch, wo ich es als Vorteil bewerte, diese Technik, die kann in gewissen Einsatzbereichen wirklich ganz, ganz schnell gute Lösungen schaffen, wo der Mensch, ich sage jetzt mal, im Krankenhaus nach 9 Stunden Radiologie, er ist auch müde. Wenn aber die KI, die kennt keinen Schlaf, sozusagen, dann noch agiert und ihm einen Hinweis gibt, dann ist das ein wunderbares Zusammenspiel von Technik und Mensch. Das Ganze muss sich im Humanismus einfinden. Der Mensch muss entscheiden, was jetzt zu tun ist oder nicht zu tun ist, und eben nicht die Übernahme der Maschine. Aber wir sind in einer so spannenden Welt von George Orwell, von Realitäten, von Skalierbarkeiten. Das ist der Begriff Wahnsinn, technischer Wahnsinn könnte da schon auch.
Das ist gigantisch, was da gerade passiert. Es gibt ja Expertinnen und Experten, die sagen, die sprechen von einer Singularität der Menschheit. Bedeutet, dass das was Neues ist, wo danach, wenn das mal in der Welt ist, geht auch nicht mehr weg, die Geschwindigkeit, in der es sich entwickelt, nicht mehr abzusehen, nicht mehr zu prognostizieren ist. Können Sie nachvollziehen? Also das würde dann auch für den Datenschutz einiges bedeuten, wenn wir die technische Entwicklung und damit auch die gesellschaftliche, die ganzen sozialen Komponenten, dass sich das gar nicht mehr prognostizieren lässt, wie schnell es geht.
Ja, also ich kann das nachvollziehen und schon aus dem Grund heraus, dass die eigenen Entwickler, die das an den Start gebracht haben und dann Preise gewonnen haben, eine Woche später gewarnt haben davor. Also das ist die Realität der letzten 2 Jahre. Die Entwickler aus den Chefetagen haben dort dann entsprechend auch die Fahne hochgenommen und gesagt, vorsichtig, was wir jetzt hier am Start haben, ist so speziell, dass wir drüber nachdenken müssen.
Also das Dokument AI 2027 oder AI 2027, da kann einem schon ein bisschen schwummrig werden.
Es sind natürlich, und ich finde das auch in Ordnung, also wenn man in diese Diskussion dann auch oft geht, heißt es ja manchmal auch, ach, das ist alles, du siehst das zu übertrieben und das, nee, man muss offen miteinander sprechen und na klar, wenn Interaktionen auch von Maschinen zu Maschinen möglich sind, was hat das für eine Bedeutung? KI oder das Feld der Menschensteuerung ist seit Kaczynski 1960, 50ern in dem Bereich unterwegs. Es ist eine Riesenwissenschaft, die aus diesen Informatik-Höhlen jetzt aufs Handy gelangt ist. Aber was kommt danach? Das ist eine Frage, die werde ich auch am Wochenende diskutieren werden. Was kommt eigentlich danach, nach KI?
Was ist am Wochenende?
Das ist die Klausur. Also da ist so eine Klausurtagung mit meinen Landeskollegen und da wollen wir mal schauen.
Ach, da kommen aus allen ganzen Bundesländern.
Wir fahren dann treffen uns in Speyer und dann werden wir neben operativen Themen eben auch mal beyond KI, was können wir uns da noch vorstellen? Da gibt es natürlich Kabel, Kopf zum Computer, Herz zum... Das sind so Themen, Reallabore. Ach,
Embodiment.
Also wir sind einfach auch angetrieben als Aufsichtsbehörden, uns auch technologisch nach vorne zu schauen, auch Trends zu erkennen, um bestmöglich eine erste Einordnung dazu zu haben, was da jetzt passiert. Also hat bei KI das gezeigt, dass man auch als Aufsichtsbehörde schnell in eine Situation kommt, dass man mit Fragen zu tun hat, die man hätte eigentlich vorgestern irgendwie lösen müssen. Und jetzt muss man natürlich zusehen, dass man das gelöst bekommt, in diesem ganzen Kohärenzmodus, auch Abstimmung mit der EU, auch da sehen Länder das ein bisschen anders, manche. Das ist die spannende Aufgabe dabei, aber eben, das ist mein politisches Element meines Berufes, keine Verhinderungslogik. Also wir sprechen über diese Leitplanken und rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen.
Was sagten Sie, Verhinderungslogik?
Also eine Verhinderungslogik, das immer heißt Datenschutz verhindert, es geht ja alles gar nicht wegen dem Datenschutz. Nee, das ist nicht mein Ansatz. Ich sage, der Datenschutz hat eine Grundprämisse, die heißt, ihr dürft verarbeiten, wenn es erlaubt ist. Darüber kommen wir nicht hinweg. Das ist nicht mein, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das hat der Gesetzgeber. Aber
Sie müssen es ja verteidigen.
Und ich muss es dann verteidigen oder kontrollieren, auch in der Umsetzung. Habe aber das Gefühl in Thüringen, ich mache das ja seit dem 1.3.24, dass wir da sehr gute Bereiche haben. Also sie werden immer Exzesse haben und Leute, die durchdrehen und Video im privaten Bereich nimmt zum Beispiel in Thüringen absolut überhand. Sie bekommen so eine Anlage, Videoanlage für 100 Euro und dann hauen sie sich das Haus da voll. In der Regel filmen sie dann aber auch den öffentlichen Grund, die Straße und vielleicht auch die Anwaltskanzlei gegenüber oder die Praxis.
Darf nicht sein. Darf nicht sein. Da kann man richtig Ärger bekommen. Machen Sie dann Ärger? Sind Sie da so ein harter Hund? Also Ihr Vorgänger hat ja durchaus sich mal gerne angelegt. Ist ja auch medial beachtet worden. Sind Sie auch einer, der mal einen öffentlichen Streit, auch um es zu demonstrieren, Exempel zu
stellen? Also jetzt verrate ich Ihnen ja sozusagen meine Strategieelemente. Also ich bin auch natürlich auch ein Hund und es gibt einen Punkt, wo ich dann richtig belle. Aber ich versuche davor viel im Dialog zu klären und eben in der frühzeitigen Einbinden.
Das heißt, Sie können kuscheln, Sie können sagen, oh, lass uns mal in Ruhe reden.
Genau,
aber wenn es sein muss.
Wenn es sein muss, dann fahre ich raus dann ist auch gegebenenfalls dicht. Ich führe auch Prozesse. Also wenn der Staat, wenn ich sage, nee, so war das keine gute Idee und der Kommune X sieht das anders, dann treffen wir uns auch vom Verwaltungsgericht. Da habe ich gar kein Problem mit. Also das ist auch Realität meines Berufes und wir haben halt Recht. Und Recht und Auslegung, ne, das heißt im römischen Recht, im römischen Grundsatz, gibt mir den Sachverhalt, ich gebe euch das Recht, so als Jurist. Und Recht ist dann aber wieder der eine so, der andere so. Also da sind natürlich viele Auslegungsfragen. Ich habe es ja vorhin erwähnt, der EuGH, das oberste europäische Gericht, kümmert sich um diese Auslegungsfragen. Und bei mir ist es so, dass ich auch im Bereich der Beratung sozusagen natürlich auch aufzeige, also da braucht ihr jetzt nicht weiter drüber nachzudenken. Das würde in diesen Bereich reingehen, würde das nicht funktionieren, weil ihr einfach keine Rechtsgrundlage dafür habt. Wenn ihr als Gesetzgeber natürlich das machen wollt, dann müsst ihr natürlich auch eine gesetzliche Grundlage dafür haben. Klassisches Rousseau-Gewaltenteilungsthema, wer macht das so? Aber ich habe natürlich den Grundsatzauftrag, und das nehme ich ernst, eben dass die Verwässerung dieses Grundrechts aufzuhalten, dass das eben gewahrt bleibt, auch in Prozessketten. Und wenn man sagt, ja, haben wir immer schon so gemacht, da geht bei mir sofort Alarmanlage an. Also das ist dann so ein Prozess. Zu meinem Vorgänger, der hat das 12 Jahre lang hier aus dem Dornröschenschlaf sozusagen hochgeholt in Thüringen, hat die Behörde auch personell sachlich aufwachsen lassen. Das müssen sie ja dazu. Also ich kann ja meinen Auftrag nur wahrnehmen, wenn ich die personelle und sachliche Ausstattung dafür habe. Und ich bin ja nicht nur in Erfurt, sondern ich habe das die Fläche hier, die ich sozusagen beackere mit meinen 41 Mitarbeitern und 41, ja, ich habe 41 Mitarbeiter und gerade diese Bereiche.
Oh, reichen die aus?
Ha?
Reichen die aus?
Nein. Also derzeit ist es so, dass wir uns auch in Haushaltsverhandlungen ja befinden. Wir haben ja hier in Thüringen den Doppelhaushalt vor der Brust, 2026/27. Es gibt nur eine Richtung, das heißt sparen, 0,0,0,0,0, und ich komme da jetzt an eine Grenze, weil sich natürlich aufgrund der bisherigen Strukturen, auch im Vorgängerwesen, natürlich ein bisschen was angehäuft hat. Ich in einem Bereich unterwegs bin, wo ich auch mit anderen Behörden in Konkurrenzkämpfe trete, weil sich derjenige, der Jurist, den ich brauche, als Referatsleiter dann gegebenenfalls entscheidet, ob er an einer anderen Behörde eine andere Stufe Geld verdienen kann.
Fachkräftemangel.
Das ist der Fachkräftemangel, und es gilt, vertrete ich auf jeder Tagung, auf der ich bin, das Fachkräftepersonal, was ich jetzt einstellen müsste, ist gar nicht geboren worden. Das gibt es gar nicht. Das heißt, es geht immer weiter und immer weiter. Und ja, ich bin derzeit, ich will jetzt nicht dem Ergebnis vorauseilen, da sieht schwierig aus, aber ich brauche Personal. Und Sie haben es hier in Thüringen ja auch mit dem Hinweisen auch aus dem Digitalministerium, aber auch vom MP, die Digitalisierung soll in Thüringen Max Musterland werden. Also es soll nach vorne gebracht werden. Da gibt es so eine ganz böse Bitkom-Studie.
Reden wir jetzt von Thüringen?
Ja, oder? Wir reden vom Freistaat. Und wir sind im OZG-Bereich, also im Online-Zugangsbereich, eigentlich ganz gut aufgestellt. Es gibt eine Bitkom-Studie, da sind aber auch nur IT-Companies, also IT-Firmen drinne, die haben natürlich oft noch einen anderen Blick auf die Dinge oder noch einen spezielleren Blick, und da hat Thüringen nicht so gut abgeschnitten. Also wirklich ganz, ganz hinten. Das ist natürlich nochmal ein Ansatz, und auch das große Wort Bürokratieentlastung wird mit Digitalisierung in Verbindung gebracht. Das, was ich in meinen Gesprächspartnern eben so mitnehme, und deswegen will man in Thüringen jetzt ganz, ganz, ganz schnell im Bereich Digitalisierung was tun. Aber dazu ist wiederum auch, weil es nicht anders geht, eben auch meine Behörde mit im Boot, weil die ja eben Hinweise gibt oder prüft oder mit einbezogen ist, und da braucht es eine gute personelle Ausstattung. Ja, das ist, ich muss Ihnen auch so sagen, ich auch als Chef muss meinen Leuten auch das zahlen können. Und ich glaube, dass das auch angemessen ist. Mhm. Ja.
Also der Streit, den sehen Sie sportlich.
Und
das heißt, das Streiten der Auseinandersetzung ist Teil von Demokratie und auch natürlich von Rechtsstaat. Das heißt, Sie müssen in die Auseinandersetzung gehen. Das ist ganz klar.
Ja, ich versuche sie bestmöglich zu vermeiden. Und ich komme ja auch aus der Wirtschaft und war dort Unternehmensjurist. Und als Unternehmensjurist war mein Credo, wenn ich hinterher klagen muss oder verklagt werde, dann habe ich vorne irgendwas falsch gemacht. Muss ich irgendwas falsch gemacht haben, weil man sich da darüber streitet, was man vorne irgendwo falsch geschrieben oder anders verstanden hat oder wo die kommerzielle
Grundlage nicht geklärt hat vorher.
Nicht geklärt oder man hätte es klären müssen. Und so setze ich an, dass ich vorne etwas aufwerfe. Ich löse das nicht immer alleine auf. Es ist dann verantwortliche Stelle, wenn ich dem Hinweis gebe, liebe Behörde, diesen Prozess könntest du auch anders gestalten. Schau es dir an, komm vorbei, wir können darüber sprechen, aber ich gebe dir das so als Hinweis mit. Dann ist in der Regel 99,9% eine Dankbarkeit dann auch dafür da, zu sagen, okay, wir machen das jetzt auch anders, hast du recht, haben wir nochmal drüber nachgedacht. Und das ist der Erfolg dann auch in dem Amt.
Sie kommen aus der Wirtschaft, Sie kennen also die andere Seite. Also Sie haben ja Universität Rostock studiert, waren Communication AG in Jena, bei der Bayer AG, Pharmazie, Forschung und so weiter. Und die kennen ja die Argumente der Lobbyisten, die sagen, ey, die scheiß Datenschützer und die gerade die EU, die verhindern noch den Fortschritt, den technischen Fortschritt, die Prosperität, die Wirtschaft kann sich da nicht frei frei entwickeln, wenn alles überreguliert ist. Das sind ja so Totschlagargumente, sagen, ihr seid doch fortschrittsfeindlich und so weiter, ihr mit ihren, das ist doch alles übertrieben. Lächeln Sie da oder regt sich das dann auch mal auf, wenn immer diese gleichen Argumente kommen?
Also die gleichen Argumente kommen und Sie haben jetzt im ersten Halbjahr noch mal mehr zugenommen durch Bundespolitik, also den Wahlkampf dort, Amtor, Entbürokratisierung, neues Digitalministerium von unserem Media-Saturn-Minister sozusagen. Also ich habe diese Argumentationsketten sehr, sehr häufig und ich lächle dann nicht, ich versuche zu überzeugen. Denn zu 90% sind Sachverhalte dabei, da lässt sich in einem guten Gespräch tatsächlich auch anders darlegen und beweisen. Also das mache ich auch. Es hängt immer ein bisschen davon ab, ob auch die Gesprächspartner bereit sind, auch einen neuen Gedanken mit aufzunehmen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, ich habe es ja eingangs gesagt, die DSGVO ist aus meiner Sicht nicht in Stein gemeißelt. Auch da können wir mit einem offenen Auge schauen, wo sind Prozesse, die sind nicht praktikabel, also in der Umsetzung nicht, wo sogar das Risiko besteht, dass man es dann einfach nicht macht, weil man es gar nicht auf die Bahn bekäme. Darüber müssen wir offen sprechen und eben analysieren. Und das tun wir auch als DSK, als Datenschutzkonferenz mit den Bundesländern und dem Bund zusammen, weil sie eben, das ist der Punkt dabei, eine Datenverarbeitung kann in Thüringen an der Landesgrenze Schluss machen, muss es aber nicht. Also kann auch nach Hessen abfließen oder nach Berlin. Und da kommen wir dann eben föderativ zusammen, um mit diesen Narrativen uns zu beschäftigen. Argumente sind eben, dass die DSGVO eigentlich einen großen Spielraum liefert für die Umsetzung von solchen unternehmerischen Modellen. Wir haben in der DSGVO eben den Ansatz im Artikel 1 Absatz 1, die Daten müssen geschützt werden, das ist so das Credo, und im Absatz 3 aber auch, dass Daten fließen müssen. Weil es bringt nichts, wenn man sie nur schützt. Und damit nichts.
Also nicht kein Selbstzweck ist.
Und wir haben dann auch eine Gemeinwohlorientierung daraus abgeleitet. Also man kann ja schon sagen, wenn Gesundheitsdaten, auch wenn das in Einzelheiten sehr komplex ist, das Thema, aber Gesundheitsdaten, die über die geforscht werden dürfte, für die es einen wirklich guten Sicherheitsrahmen gibt, profitieren wir als Gesellschaft davon sozusagen. Mhm. Ich kann aber auch verstehen, ich habe das mal als Sachverhalt auch gehabt, wenn jemand sagt, lieber Pharmakonzern, du lieferst doch Bestandteile für die Todesinjektionen in den USA. Dafür möchte ich nicht meine Genetik oder meine Daten zur Verfügung stellen. Also da sehe ich eben auch, dass sich Leute in unserem Jahrhundert immer mehr emanzipieren damit. Ich fand das spannend, das war auch mit europäischen Krebsverbänden, mit denen ich mich da unterhalten habe, in diesem Vorleben sozusagen vor dem Staat. Hochspannend, aber das sind dann eben auch Realitäten.
Das sind ethische Fragen. Denn
der Staat, absolut.
Der Staat hat ja die Aufgabe, wissen Sie besser als Jurist, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen.
Ja.
Das ist Fürsorge, könnte man das so sagen? Also der Staat hat die Aufgabe, die Menschen zu schützen. Dafür ist das Recht da, das ändert sich. Das heißt, das ist ja eine elementare Aufgabe, auch vor kommerziellen Interessen. Also das Gemeinwohl geht immer vor, oder?
Das Gemeinwohl geht grundsätzlich natürlich vor. Es sei denn, und da müssen wir dann in die harten Grundrechte reingucken. Also eine Berufsfreiheit gibt es dann da. Es gibt eine allgemeine Handlungsfreiheit. Die interagieren miteinander natürlich auch. Und wenn der Staat aber eben zu dem Ergebnis käme, okay, so wie es sich bei EPA, also bei der elektronischen Gesundheitskarte jetzt erdacht hat, nein, wir fragen dich nicht, sondern du musst widersprechen aktiv. Verschieben wir einfach das Problem ein bisschen auf eine andere Seite. Ja, und wenn du nicht aktiv wirst, dann läufst du halt mit. So kriegt man dann auch so seine Gemeinwohlorientierung hin. Aber es gibt natürlich Grenzen. Also ihre höchstpersönlichen intimen Themen, Daten, das müssen sie nicht für eine Gemeinwohlorientierung. Aber es sind dann so Sachverhalte, eben wie ich meinte, wenn wir im Bereich Medizinforschung gehen, wenn wir im Bereich Sozialforschung gehen, dann sind wir schnell an Themen, die eben auch eine übergeordnete Bedeutung für die Gesellschaft haben. Und da ist es eben auch Ausdruck aus dem Datenschutzrecht. Da gibt es forschungsprivilegierte Tatbestände und die werden dann eben auch genutzt.
Bevor wir wieder zur KI einbiegen und grundsätzlich und ganz groß werden, mal bei den kleinen Sachen, ich habe von einem Hörer die Frage, ich habe hier einen Datenschutzbeauftragten, frag doch mal Folgendes. Ne? Also der Hörer Bernd fragt, die Bevölkerung wird zunehmend gezwungen, zum Beispiel Dienstleistungen zu nutzen, persönliche Daten preiszugeben, Deutschland-Ticket zum Beispiel. Weshalb wird das zunehmend akzeptiert, obwohl das erste Ticket noch am Automaten anonym gekauft werden konnte? So, das war die eine Frage, weshalb dürfen jetzt öffentliche Parkhäuser bei der Ein- und Ausfahrt das Kennzeichen erfassen, während am Rennsteigtunnel dies zur Messung der Durchfahrtsgeschwindigkeit am Ein- und Ausgang nicht erlaubt wird, obwohl man die Fahrer nur bei Überschreitung aufnehmen müsste? Gab es übrigens schon Kontrollen an solchen Parkhäusern zur Datenspeicherung und Löschung? Mit welchem Ergebnis?
Also die erste Frage bezog sich, glaube ich, auf Spartickets und beispielsweise solche Elemente. Und da bin ich auch voll beim Hörer. Ich finde das sehr fraglich, was dort unter anderem ja auch von der Deutschen Bahn entstanden ist. Wir haben uns als Datenschutzkonferenz im letzten Jahr dazu auch positioniert, auch gegenüber der Deutschen Bahn. Federführend war hier Hessen. Infolgedessen ist, glaube ich, im Dezember der Plan umgestellt worden bei den Tickets. Denn für mich, auch Bahnfahrer, war es nicht nachvollziehbar, wenn ich hier an den Schalter gehe, das Ticket ausgedrückt bekomme, warum ich noch meine E-Mail-Adresse. Aus meiner Sicht ist das auch ein Element eben der Digitalisierung, aber wir haben tatsächlich nicht nur Leute, die sozusagen das technisch gar nicht leisten wollen, weil die irgendwo auf einem Berg wohnen, sondern ich spreche ganz viel mit Menschen, die sagen, nein, ich möchte bewusst mich rausnehmen aus der Digitalisierung. Das ist mir einfach zu viel und warum soll ich das immer haben? Und dann habe ich den Druck, dass das Handy, der Akku voll sein muss für dem Ticket. Früher habe ich mein Ding rausgezogen, gezeigt, abgeklammert, fertig. Ja. Das hängt aus verschiedenen Interessen einfach zusammen und da ist für uns als Datenschutzbehörden eben der zentrale Ansatzpunkt. Wir haben uns mit reingebracht, wir haben versucht, das Spiel mitzugehen und kritisch zu hinterfragen, warum das so sein muss. Die Bahn hat dann ihre Darstellung mitgegeben und am Ende des Tages hat sich das Problem etwas entschärft. Aber ich kann dem Hörer mitgeben, dieses Thema ist eine Dauerbaustelle bei mir, auch in der Behörde, zu gucken, wann muss ich etwas nutzen, vielleicht über Dritte. Ja, wenn ich also eine Straßenbahnleistung hier in Erfurt nutze und plötzlich mit einem Unternehmen über eine App in der Schweiz zu tun habe, muss ich es mir genauer anschauen. Das wird sicherlich auch die kommenden Jahre die Kontrolltätigkeiten beim TLFDI ein bisschen mehr bestärken. Und das zweite, Kennzeichenerfassung, erstens sind unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Also der Staat, Rennsteigtunnel, hat andere Rechtsgrundlagen als ein Privatunternehmer, der sozusagen sein Pachtgelände, seinen Parkplatz dort bewacht. Das nimmt zu. Das löst natürlich auch kritische Fragen aus. Wir haben auch Beratungen dort gehabt. Die waren aber in der Regel so datenschutzkonform. Man muss sich es aber im Einzelfall anschauen. Ich habe jetzt mitbekommen, es entsteht eher das Problem dann, wer soll das jetzt bezahlen sozusagen, wenn das Auto dort geparkt ist. Es ordnet sich dann stumm so ein bisschen in diese Halterhaftungsproblematik. Ist aber zivilrechtlich, mit dem Datenschutz nicht mehr was zu tun. Daher kommt das sicherlich auch. Aber das ist ein neuer Trend, auch in Thüringen in der Fläche, Jena, Erfurt, kleinere Kommunen, wo diese Kennzeichenerfassung eine zentrale Rolle spielt. Und das guckt man sich an. Und sobald jemand sich zum Beispiel dort nicht kommod fühlt und sagt, ich beschwere mich, ich kann auf dieser Infotafel überhaupt nicht erkennen, wer das macht und wo das hinfließt, die Daten, und ich würde es gerne mal wissen, der sagt mir das aber nicht, dann gehe ich auf dieses Unternehmen zu und sage, hier, jetzt haben wir ein Beschwerdeverfahren, bitte teile mir das mit, ich prüfe das.
Also wenn der aufmerksame Bernd hier in dem Fall, wenn der, dem kommt irgendwas komisch vor, hat irgendwie so eine Sensibilität dafür, die sagen automatisch, ich will das nicht, kann der sie anrufen, eine Mail schreiben und sagen, ich finde das irgendwie eigenartig, ich finde das nicht gut, ich fühle mich nicht wohl, können Sie mir das erklären?
Ja, das kann er machen. Er kann, also sobald bei mir eine Beschwerde nach Artikel 77 vorliegt, wäre ich sowieso tätig. Also ein Bürger beschwert sich ganz konkret, hier die Stadt X hat mein Datum an die Behörde weitergegeben, das darf sie nicht, können Sie das bitte mal klären? Das wäre der Ansatz, aber ich bekomme auch Hinweise aus der Bevölkerung, für die bin ich sogar sehr dankbar, weil ich kann ja nicht in jedem Ort hier stehen und mir ständig immer alles anschauen. Und mit diesen Hinweisen gehe ich dann sehr gerne um und gucke mir das auch vor Ort nochmal an. Und wenn ich dann ein ähnliches Gefühl wie der Hörer Bernd habe, sage, nee, hier stimmt was nicht oder hier fehlt eine Info, hier sehe ich das sofort oder meine Mannschaft sieht das, dann gehen wir da auch in Verwaltungsverfahren und klären das dann auch auf. Das ist das Ziel. Also die Datenschutzaufsichtsbehörde in Thüringen ist nicht ein Stubentiger, über den man nur stolpert. Man kann ihn kuscheln. Ja, den Tiger. Aber der Tiger kann auch richtig böse beißen sozusagen. Und das Beißen ist für mich, wenn die Hausaufgaben aus dem Datenschutz nicht umgesetzt werden. Und Hausaufgaben haben wir jetzt seit 2018, wir haben jetzt 7 Jahre. Ich sehe das auch schnell, ob man seine Hausaufgaben gemacht hat. Und ich verstehe manchmal auch Unternehmen nicht. Also wenn ich zum Beispiel überlege, ich habe ein datengetriebenes Geschäftsmodell. Ich möchte dort noch in 20 Jahren Business machen. Das heißt, Daten, Datenschutz, Datensicherheit, IT-Sicherheit, das ist alles mit dabei. Da muss ich doch ein Interesse daran haben, dass das funktioniert. Aber es gibt in dem Bereich natürlich Unternehmen auch, die sich nicht so dran halten wollen, weil sie das alles ablehnen und alles für blöde empfinden. Im Zweifel muss das auch mal eine IHK aufklären. Das sind ja Wettbewerbsverhältnisse, da mische ich mich jetzt auch nicht so richtig ein. Aber das kommt vor. Ich habe aber jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen aus persönlicher Betroffenheit im Bereich der Informationssicherheit, das ist ja auch ein großer Weg, Und beides, Datenschutz und Informationssicherheit, die stehen sich in der Zielebene eigentlich schon sehr nah beieinander, sind aber keine Zwillinge oder sowas irgendwie, die haben aber so kleine Zielkonflikte. Aber ich habe gemerkt, dass die Leute, deren Unternehmen dann mal 3 Wochen platt waren, von der Festplatte aus, es ging gar nichts mehr, die haben angefangen, neues Denken. Und die haben sich dann mit der Informationssicherheit noch mehr beschäftigt und haben natürlich dann parallel auch einen Mehrwert für den Datenschutz geschaffen, indem ihre IT noch besser abgesichert ist und dann keine Maske irgendwo hingeht.
Also der Tiger, wenn er die Zähne fletscht, dann ist es die letzte Instanz. Man kann vorher mit Kommunikation viel klären. Eine allerletzte Frage für diese Runde, die nochmal sich auf KI bezieht, weil es mich umtreibt. Denken Sie, dass wir irgendeine Art von Grundrecht auf menschliche Entscheidungen brauchen, also ein Verbot, dass KI allein über Bürgerinnen und Bürger entscheidet, dass man das irgendwie festlegt? Oder ist das gar nicht Ihr Bereich?
Also wäre mit meinem Bereich und im Endeffekt haben wir so eine Ausformung schon, weil ja der Artikel 22 eine automatisierte Einzelentscheidung, das wäre eine KI verbietet. Wir haben auch eine Anforderung oder Anforderung aus der KI-Verordnung. Wir haben jetzt gerade ein bisschen das Problem, dass es keine zuständige Behörde gibt, weil es kein Umsetzungsgesetz gibt. Auch das ist dem Bundeswahlkampf mit oder der Periode mit zum Opfer gefallen. Das heißt, ich habe immer dafür geworben, dass die Aufsicht über KI bei den Datenschutzaufsichtsbehörden, weil wir einfach drinne sind in dem Thema. Jetzt sieht es sehr stark danach aus, als würde es die Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn und Berlin mitmachen. Und das wird dann schwieriger, weil ein Thüringer Unternehmen müsste jetzt rüberfahren, könnte sich jetzt nicht mit mir so wirklich gut unterhalten. Ist ja ein naher Weg nach Erfurt vielleicht. Das sind so die Einzelprobleme mit dabei. Vom Ergebnis her sind wir in der höchst spannenden Phase, wo es vielleicht auch besser ist, mal lieber 1-2 Mal in so eine Beratung reinzugehen, als man falsch abbiegt am Ende des Tages. Und ob es sich dann nochmal ein eigenes Grundrecht herausarbeiten lassen muss, mit einem Fragezeichen. Wir haben aber jetzt mit der allgemeinen Handlungsfreiheit, Menschenwürde, den europäischen Rechten, Grundrechten, all das, was sozusagen in die KI-Verordnung mit reingebracht wurde. Und das entspricht schon unserem Wertekanon.
Sie werden es kaum glauben, die Stunde ist um. Ich habe eine allerletzte Frage.
Ich rede immer so viel.
Ja, das ist gut. Was treibt Sie, es ist ja nicht ein Job wie jeder andere. Da muss man schon ein bisschen Sendungsbewusstsein haben. Was treibt Sie an, das zu tun? Es gibt ja eine gewisse Motivation. Warum hätten Sie ja in vielen, wenn man sich Ihre Vita anschaut, in jedem anderen Bereich in der Wirtschaft, wo Sie wahrscheinlich viel mehr Geld verdient hätten und so weiter. Was treibt Sie an, diesen Job zu machen, der ja nicht immer so reibungslos ist? Warum ist Ihnen das so wichtig? Ihre Motivation? Jetzt bitte wieder für den 12-jährigen Carsten.
Also
warum macht der Papst diesen Job?
Weil mir es einfach ganz, ganz viel Spaß macht, auf diesem Rechtsgebiet oder in diesem Rechtsgebiet zu arbeiten. Also der Papa hat richtig Fun and Back sozusagen und ich bin in einer modernen Materie unterwegs, wo ich eben die Fragen, die auch auf Kinder zukommen, mit beteiligt bin in irgendeiner Art und Weise, also auch mein Beitrag dazu leisten kann. Und ich glaube, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die bei mir dazu führen, dass ich die Dinge dieser Welt nicht nur mit einer Brille oder einem Auge sehe, sondern aufgrund von Wirtschaft, von Öffentlichem und auch Gesundheitsdienst, wo ich überall drin war, die Dinge bei mir gut zusammenkommen und ich einfach einen Weg finden möchte, wie wir mit Fragestellungen klarkommen. Aber um die Frage so, mir macht es eine Menge Spaß und deswegen übernehme ich auch gerne in Kauf, dass ich mal im Radio bin oder in der Zeitung bin, das gehört mit dazu, das ist halt auch die öffentliche Wahrnehmung. Meine Kinder grinsen dann schon manchmal, aber mir macht es einfach Spaß und deswegen habe ich mich auch damals für das Amt zur Verfügung gestellt.
Herr Melzer, ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen, viel Kraft, Energie für Ihr Team, dass Sie diesen harten Job machen können. Ich hoffe, Sie kommen wieder, denn darüber zu plaudern, zu reden, ist ja auch mal wichtig, denn Fragen sind ja viele noch offen geblieben. Herr Melzer, alles Gute für Ihre Arbeit und danke, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich und gerne können wir in einem Jahr ein Follow-up machen zu KI.
Das machen wir.
Machen wir so. Danke.
Tschüss.